Also herzlich willkommen hier in der Markusgemeinde. Ich habe heute das Vorrecht, hier das Wort Gottes zu reden. Und ich möchte erstmal Regine danken für dein Wort. Ich sehe das auch so. Ich bin vor 21 Jahren hierher gekommen und ich bin noch nicht einmal mit einem schlechten Gefühl hier weggegangen. Das ist wirklich so. Ja, manchmal, aber es ist einfach so. Das Wort, über das ich heute predigen will, ist ein ganz einfaches, besser gesagt, welches Wort in der Bibel ist schon einfach? Es ist der Pharisäer und der Zöllner. Ich werde jetzt erstmal vorlesen und dann will ich da was zu sagen. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe meinen Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch nicht die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute hier zusammengekommen sind, dein Wort zu hören, Herr. Ich bitte um deine Leitung, um deinen Geist, Herr, dass er mir das zeigt, was ich sagen soll, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du, Herr, immer bei uns bist, Herr, und auch die Markusgemeinde Weiner segnest, Herr. Ich danke dir auch dafür, Herr, dass wir uns zu deiner Liebe ausstrecken können, Herr, dass wir das überhaupt sehen können, dass wir überhaupt bereit sind, Herr. Herr, das alles kommt von dir und von deinem Geist her. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, dann wollen wir mal über die Glaubensgruppen, die Gruppen, die hier erwähnt sind, die sind ja eigentlich auch, das sind ja auch Vorurteile, die wir im heutigen Leben so leben. Pharisäer sind immer so ein bisschen heuchlerisch, und so getünchte Gräber, sagt Jesus, und diese ganzen Sachen. Aber es waren bestimmt nicht alle so. Und auch die Zöllner, die haben zwar auch Sachen eingenommen. Es war damals, man musste den Beruf kaufen. Na, man musste sich das Zollrecht kaufen und dann musste man eine bestimmte Summe an die abführen. Und alles, was du dann da drüber gesagt hast, was du für dich genommen hast, das war dann für dich. Na, da haben die sich auch nicht drum gekümmert. Die Römer wollten eine bestimmte Summe haben, entsprechend den Leuten. Jesus sieht das ja mal so, der zahlte ein Drachmen oder ein Taler, ne, welches er dann einfach abgab mit dem Fisch, der das verschluckt hatte. Und das war die Tempelabgabe. Und gleicherweise wurde den Römern das gegeben, gebt den Römern, was das Römer ist. Das wissen wir ja auch noch. Und ansonsten, die einen, von den Zöllnern, es gab es auch viele, die gut angesehen waren. Ich habe gelesen, in so eine geschichtliche Sache drin, zu der Zeit, da war ein Dorf, was genannt wurde, das ganze Dorf ist zum Begräbnis des Zöllners gekommen. Aber da lebte auch ein gerechter Mann. Als der starb, ist kein einziger gekommen. Das muss man sich vorstellen. Also waren die nicht unbeliebt oder so ganz. Die waren natürlich fair bei den Pharisäern verrufen und die haben auch etliches dazu beigetragen. Die hatten ja, es gab ja der Grund, dass sie immer viel zu viel gefordert haben. Und das machte sich dann natürlich dann auch bemerkbar, was die Leute über die gedacht haben. Und aber es gab eben auch ganz normale, ihr kennt Matthäus, Und es haben sich mehr Zöllner bekehrt als, ja, weiß ich auch nicht genau, wer sich da alles bekehrt hat, aber Pharisäer haben sich genauso bekehrt. Und die Pharisäer, ich wollte mal die Definition vorlesen. Der Pharisäer, Angehörige einer jüdischen Glaubensgruppe, die die biblische Vorschriften und Gesetze sehr streng auslegen. Das Wort Pharisäer bedeutet Abgesonderte. Sie setzten sich mit leidenschaftlichem Eifer für das genaue Einhalten des Gesetzes. Sie waren davon überzeugt, dass sie auf diese Weise dazu beitragen konnten, dass Gott den versprochenen Retter, den Messias, schickt. Den Pharisäern ging es darum, dass das ganze Volk im alltäglichen Leben die Reinheitsvorschriften beachtete, wie sie für die Priester am Tempel in Jerusalem galten. Ganz Israel sollte ein reines und heiliges Volk sein und auch als solches leben. Und so kommen des Messias und den Abbruch der Herrschaft und so das Kommen des Messias und den Abbruch der Anbruch der Herrschaft Gottes erwarten. Ja, das waren die Pharisäer, die haben das so gemacht. Die wollten das so regeln, ist ja eigentlich nicht schlecht. Das hieß ja, wenn man gerecht ist und die ganzen Gesetze tut, und ja, dann konnte man ja auch erwarten, dass der Messias zu einem kam und dass man dann auch gerettet wäre. Und die Pharisäer, die meinten, das so erreichen zu können. Die wussten aber auch aus dem Wort Gottes, denn die haben das Wort Gottes ja auch ziemlich stark beachtet und streng oft darauf geachtet, dass er auch beachtet wurde. Da wussten sie aber auf jeden Fall, dass keiner gerecht ist, nicht ein einziger. Und die haben dann entsprechend das aber nicht beachtet. Und so steht der eine da und sieht auf den anderen herab. Und da sehen wir zum ersten Mal, wie das ist, wie manche Menschen andere verachten, nur weil sie anders sind. Ne? Die, wie gesagt, die Zöllner, die waren ein bisschen anders. Die Zöllner wurden mit Dieben und Räubern gleichgestellt und waren ähnlich schlecht angesehen wie Sünder, Dirnen und Heiden. Überdies stand die Zolleinnehmer im Dienst der heidnischen römischen Besatzungsmacht. Durch ihren Beruf hatten sie viel Kontakt mit Nichtjuden. Deshalb galten sie als kultisch unrein. Wir wissen nicht, was den Zöllnern dazu bewegten, in den Tempel beten zu gehen. Wir sehen aber seine Haltung. Er traut sich nicht einmal den Blick empor zu heben. Er war sich bewusst, wie viel Mist er in seinem Leben gemacht hatte und dass er nicht würdig ist, Gottes Nähe zu kommen. Und vor allem ist sein Verhalten etwas, von was Gott wohlgefällig ist. Das sehen wir auch in dem Psalm 51. Das kannte er scheinbar sehr gut. Da heißt es nämlich 51, Vers 19, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. Also war er schon richtig auf der biblischen Seite und konnte sich auch so an Gott wenden. Er hatte das zerschlagene Herz. Er machte sich nichts vor. Und der Pharisäer hingegen, der machte sich eine Menge vor. Der sagte, dass ich nicht so bin, wie die Diebe, wie die Räuber, wie die Dirnen und wie der Zöllner da. Und man muss das mal in Relation setzen. Der Zöllner ist vor Gott gerecht geworden in dem Moment durch das, was er sagte. Und der Pharisäer hat sich in dem Moment versündigt durch das, was er sagte. Denn wir wissen ja selber, wie das ist. Vorurteile kennen wir. Damit gehen wir tagtäglich um. Wenn ich die Straßenseite wechsle oder sonst irgendwas, es kommt mir jemand entgegen, der mir nicht so gefällt, oder irgendjemand ist so, dann sind das Vorurteile. Ne? Und wir leben unser ganzes Leben mit Vorurteilen. Ein Fremder, der kommt, der könnte ja böse sein. Ne? Und es ist ja auch ein Vorurteil, ich weiß es ja nicht. Ne? Ich sichere mich nur dagegen ab. Und Ausländer sind so und so. Man pauschalisiert das und überträgt das auf eine ganze Gemeinschaft. Und dann setzt man sich selber ins Unrecht. Und wir als Christen haben da sowieso Schwierigkeiten mit, das vor Gott zu rechtfertigen, wenn wir sowas tun. Und es geht auch in unseren Gruppen so. Einige sind gut angesehen, andere nicht so gut. Und trotzdem müsste die Liebe Gottes da uns zu treiben, jeden Menschen gleich zu behandeln. Aber es ist uns nicht möglich. Wir schaffen das nicht. Und ohne Gottes Hilfe schaffen wir das auch, schaffen wir nicht mal, dass wir das sehen können. Denn der Pharisäer hatte die Hilfe Gottes nicht. Und den Geist war nicht vom Geist berührt. Und er konnte das nicht sehen, dass er sich damit verurteilte. Er hat sich über das Geschöpf Gottes gestellt. Und das machen wir auch so oft. Und das sieht man jetzt auch gerade wieder in der Politik, dass das viel gemacht wird. Und gerade jetzt in Syrien geht es wieder los. Die bringen sich wieder gegenseitig um, im vermehrten Maße. Ich hatte mir das gleich gedacht, dass es mit dem Frieden nicht so weit her ist. Und dass das sehr bald dazu führen würde, dass sie sich wieder in die Haare kriegen. Da sind so viele Gruppierungen und Gesellschaften, die sich gegenseitig hassen. Und Vergebung gibt es da anscheinend nicht, sondern nur Blutrache und Rache und diese ganzen Sachen. Und dann bringen die sich gegenseitig um. Das kennen die. Und die begreifen nicht, dass das eine Katze ist, die sich in den Schwanz beißt. Und der Nächste, der geschädigt wird, der hat das und das gemacht, der hat deinen Bruder umgebracht, ja, nimmt er sich eine Knarre und erschießt jemanden von denen. Das muss man sich vorstellen. Wir kennen das nicht. Wir haben das nie kennengelernt. Du kennst das, ne? Und im Zweiten Weltkrieg waren wir alle noch nicht da. So Ausnahmen gibt es natürlich. Und aber es ist so, dass im Zweiten Weltkrieg das hier genauso war. Und schon vorher, auch in der Politik, die einen haben eine Bombe geschmissen, das war für die anderen dann eine Rechtfertigung, auch eine Bombe zu schmeißen. Vergebung gibt es nicht unter den Menschen, so gesehen. Man redet viel darüber, man versucht es anzustreben, wenn es einem gut geht. Wenn es ein bisschen schlechter wird, dann ist es auch mit der Hilfe schon vorbei. Das haben wir hier gesehen bei uns, die Ausländer, die nehmen überhand. Das ist ja auch wahr, man will ja nicht das ganze Geld, was das kostet, obwohl die sehr viele davon in Arbeit sind und was zu unseren Steuern beitragen und das Ganze machen, die Arbeit auch machen, auch schlechtere Arbeit machen, ja, werden die trotzdem verurteilt. Es wird pauschal gesehen. Und wenn ein Mensch darüber urteilt, sich praktisch hingeht und Gott das Urteil vorwegnimmt, denn Gott hat als einziger das Recht zu urteilen. Und Gott hat das Recht, das zu tun, wir nicht. Urteilet nicht. Auf die, dass ihr nicht verurteilt werdet. Denn mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Und das ist sehr, wenn ich das mal manchmal sehe, was ich über manche Leute denke, welche Gedanken mir in den Kopf kommen, dann finde ich das schon sehr fragwürdig. Dann finde ich das sehr fragwürdig und ich muss mir wirklich muss Buße tun darüber, was ich gedacht habe. Sonst würde ich nämlich verloren gehen, wenn ich das so weiter war. Denn dann würde mir nach meinem Maß gemessen werden. Und wir können nur froh sein, dass wir Jesus haben und der alles für uns getan hat. Das, was Gott gefällt, haben wir ja eben gehört, das ist ein zerknirschter Geist. Und das Haben wir meistens nicht, denke ich. Manchmal schon. Da muss aber schon was passiert sein. Und wir sehen, haben unsere Sichtweisen, die meistens nicht vom Geist Gottes geprägt sind, sonst würden wir anders handeln. Und da muss man eben sagen, auch wie Luther sagt es eben gerade mit dem Glauben, das fand ich auch sehr gut. Der Glaube, wir wissen, was das ist, dass in guten Zeiten ist es leicht zu glauben, sagtest du, und in schlechten Zeiten aber ist es nicht. Und früher war es einfacher zu glauben, und zwar aus dem einfachen Grund, die hatten keine Alternativen. Sobald du Alternativen hast, denkst du über die Alternativen nach, wenn das nicht alles so klappt, wie du dir das wünschst. Und nimmst die Alternativen in Anspruch. Meinetwegen bei Gesundheit oder sonst irgendwie welche Sachen. Ist ja klar. Früher hatten sie nicht die Alternativen und mussten sich auf Gott verlassen. Und mussten ihren Glauben einsetzen. Dann blieb ihnen nichts anderes übrig. Da hat man sich dann damit abgefunden und gesagt, Herr, wie du willst, soll es gehen. Anders ging es ja nicht. Und dann wissen wir, was in der Bibel gesagt wird, in Micha 8 steht, es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Davon ist hier in der Geschichte nichts zu finden. Oder Liebe üben, nein. Demut, nein. Gottes Wort, nein. Er hält sich für den besseren Sünder. Denn er wusste ganz bestimmt, dass er nicht ohne Sünde ist. Und mit Sicherheit aus dem Wort. Ne? Im Wort wird das ja oft genug erwähnt, dass wer ohne Sünde ist, zum Beispiel, sagte Jesus mal, wo die Ehebrecherin verurteilt hatten, er werfe den ersten Stein. Und die Leute wussten alle sofort, was gemeint war. Die wussten auch alle sofort, welche Sünden gemeint war und was sie gemacht haben. Denn die haben jedes Jahr Tausende von Rindern geopfert, zu der Zeit noch. Und immer für die Sünden. Und mit dem Hintergrund, dass es nachher vergeben ist. Und das Ganze ja mit Sicherheit auswendig. Und dann diese Sachen, was er nicht alles für Gott tut. Jeder würde denken, ist das nicht ein toller Mann? Der kommt bestimmt in den Himmel, wenn wir so einen hier hätten, so ein paar so richtig saubere Menschen. Es wäre doch vorzeigbar, denkt man sich. Aber wie gesehen, Gott sieht das anders. Der sieht nur, der sieht, was inwendig ist und nicht, was äußerlich ist. Inwendig voll Totengebein, voll Unrat und Totengebein, einfach nur Dreck, was in diesen Menschen drin war. Eine schöne Fassade drüber gezogen, wie Gräber. Und tot in ihren Sünden waren die. Die waren ja schon verurteilt. Es war ja so, wenn du die Sünde getan hast, zog es ja automatisch das Urteil nach sich. Und die waren ja in dieser Übergangsphase. Die Sünde war ja schon längst begangen. Und deswegen hätte er das wissen müssen. Und hat er auch bestimmt gewusst. Aber trotzdem sieht er das anders. Weil er ja das viele Gute tut. Und weil er wahrscheinlich viel opfert. Und er gibt seinen Zehnten von allem. Und da waren die so kleinlich, da haben die jede Pflanze oder jedes Gewürz haben die extra bewertet. Und das mussten die dann den Zehnten für abgeben. Ja, und er sagt dann, Jesus sagt dann zu den Schriftgelehrten, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie übertünchte Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und allen Unflats. So sieht Jesus das, alles nur Fassade. alles nur Fassade, die über Dreck hinwegtäuschen soll. Und das Schlimmste daran, sie täuschen sich selber. Es ist ja nicht so. Die täuschen sich ja nur. Das ist ja so, die verarschen sich selber und die kommen ins Gericht und werden dann dafür verurteilt. Und die wissen das zwar, aber wollen es nicht wahrhaben. Und im Grunde genommen belügen die sich. Und sich selbst zu belügen, ist auch Sünde. Und vergessen ist auch, was im Wort Gottes steht, eigentlich steht das in Psalm 14, 1 bis 3 oder in 53, 2 bis 4. Da steht so ungefähr das Gleiche in den beiden Psalmen. Die werden hier gesagt. Und im Römer 3, 9 bis 12 ist es zusammengefasst. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden und Griechen unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Es ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Und da sind wir auch mit einbezogen. Wenigstens von unserem fleischlichen Körper her. Von unserem Geist, ja. Ja, jetzt habe ich das andere noch nicht. Und gute Taten wiegen schlechte niemals auf. Das wissen wir auch. Wir wissen das alles. Wir wissen alles praktisch schon, haben das schon mal gehört. Wir sind, ich bin jetzt mehr wie 50 Jahre, 51 Jahre im Glauben. Und ich habe das alles schon mal gehört. Und ich habe das alles gewusst, auch was ich nachher getan habe. Das habe ich alles gewusst, dass es nichts bringt. Ich hatte es sogar selber vorher festgestellt, dass ich habe mal gedacht, da war ich 18, da war ich noch nicht gläubig. Da habe ich gesagt, jetzt hast du alles gemacht und alles getan, was du irgendwie machen kannst und was dir irgendwie Freude bringen soll. Und ich habe einfach festgestellt, da war nichts dabei, was ich unbedingt nochmal machen wollte. Und war wirklich nichts dabei. Ne? Und dann habe ich mir selber gesagt, du musst für alles einen neuen Bock bekommen. Du musst einen Bock daran finden. Du musst es gut finden, was du tust. Also tust du nur noch das, was du gut findest. Und da kannst du immer irgendwas entdecken. Du kannst dich immer selbst belügen. Ich denke nicht, dass ich mich jemals wohl gefühlt habe. Doch, wenn der Rausch da war, schon, vielleicht etwas sicherer, etwas, aber zuletzt im Alkohol nichts. Nichts zu finden. Auch in jeder Droge nicht. Das kannst du alles vergessen. Es täuscht nur. Jeder weiß von sich selbst, dass er was auf dem Kerbholz hat. Und die meisten denken, ach, so schlimm ist der Witz wohl nicht sein. Ja, das ist auch so eine Sache, die meisten Leute, ja, und dabei ist Sünde das absoluteste Gift, was es gibt. Das ist absolut tödlich. Für jeden. Und wer Sünde getan hat, ist zum Tod verurteilt. Schon von vornherein. Ich habe längere Zeit nach einem Vergleich gesucht, dann habe ich doch noch einen gefunden. Wenn ich ein Glas klares Wasser nehme und nur einen Tropfen Gift hinzufüge, so ist das Wasser nicht tödlich, was da drin sind. Die Tropfen Wasser, die da drin sind, sind alle noch genauso rein wie vorher. Das Gift, was sich dazwischen mischt, geht ja keine Verbindung mit dem Wasser ein, sondern verteilt sich nur in Wasser, ist im Wasser löslich. Das heißt es. Und trotzdem ist dieses Wasser, was eigentlich nicht tödlich ist, jetzt tödlich. Nee, ist es ja nicht, weil das Wasser ist gut. Das Wasser des Lebens ist gut. Tu einen Tropfen das Gift dazu, dann ist es tödlich, dann wirst du sterben. Ja, eine Sünde ist tödlich. Egal wie viele gute Werke wir tun. Und wir müssen deswegen immer den Draht nach oben offen haben. Gott muss immer in unserem Blickwinkel sein. Wir müssen immer sehen, wohin wir schauen. Denn es ist, wir können uns so leicht irren in der Richtung, wo wir gerade gucken. Und es ist schlimm, wie wir das machen. Und im Hesekiel 3, Vers 20 steht etwas, was das eigentlich bestätigt. Wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seine Sünde willen sterben und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Also ist es so. Es handelt jetzt, dass es steht, wenn du ihn nicht gewarnt hast, das liegt daran, er hat Hesekiel zum Wächter des Volkes gemacht und spricht zu ihm. Du Menschensohn, ich habe dich zum Wächter dieses Volkes gemacht. Und wenn du die nicht warnst, dass sie sich abwehren können, also abwenden können von ihrer Ungerechtigkeit, dann werde ich das von deiner Hand fordern. Das war noch eine ganz andere Hausnummer. Wir können heute um Vergebung bitten. Und da, wenn du da irgendetwas so gemacht hattest, ja sicherlich, du konntest ja auch um Vergebung bitten, ging ja wohl. Du konntest ja auch hier Kälber oder sonst was verbrennen, um damit es hier wieder gut geht. Deutlich geht es jetzt wirklich nicht mehr. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite gute Taten angesammelt werden und auf der anderen Seite die schlechten und das zum Schluss wird miteinander aufgewogen. Wenn die Guten dann überwiegen, hat man gute Chancen, in den Himmel zu kommen. Nein, die eine Sünde ist tödlich. Du wirst auch nicht für die guten Taten verurteilt. Niemals. Nur für die Sünde. Und so ist für viele Menschen der Weg hier zu Ende. Breit ist der Weg, der zu Verdammnis führt, das wissen wir. Wir kennen das Beispiel aus der Bibel, den breiten und der schmale Weg. Der schmale Weg, den wir mit Jesus gehen, und der breite Weg, der ins Verderben führt, der so toll aussieht, da kann man gut hin, der ist gepflastert und alles Mögliche. Ja. Die meisten in den Glauben, so schlecht wie der bin ich nicht. Das ist ja das Vorurteil, was hier herauskommt aus dieser Geschichte. Er, so schlecht wie der bin ich nicht. Und wir haben alle andere Volksgruppen. Es war früher noch viel schlimmer. Da waren es die Zigeuner. Die klauen immer und die machen alles. Haben die aber auch nicht immer gemacht. Also sicherlich haben sie es manchmal gemacht, aber nicht immer. Und was man den Leuten angelastet hat und ja, und wie man die verurteilt hat, das ist heute noch genau so. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber hier ist das Gleichnis noch nicht zu Ende. Da bleibt uns noch der Lump da hinten in der Ecke. Ich meine nicht dich. Und der Zöllner, der wagt es nicht mal hochzuschauen. Der wusste, was ein Sünder war. Er hatte Sündenerkenntnis. Er wusste es genau, was er tat. Und das wäre eigentlich auch das, was hätte der Zöllner machen sollen. Nee, ich meine, der Pharisäer machen sollen. Ne? Genau das Gleiche. Er wäre echt besser beigefahren. Der wusste, dass er ein Sünder ist. Der wusste, wie Sünde schmeckt. Er fühlte sich schuldig. Er wusste, dass er es nicht gut gemacht hatte. Und das Einzige, was er noch hoffen wagt, vielleicht ist Gott mir gnädig. Und er tut das einzig Richtige. Er geht zu Gott und bittet um Vergebung. So. Und Jesus spricht zu ihm. Und Jesus spricht ihm das zu. Er sagt zu ihm, ja praktisch in diesem Gleichnis, er tut das Richtige, er geht gerechtfertigt heraus. Und weil das so wichtig ist, dass Jesus, jeder weiß von uns, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und jeder weiß, was Jesus tut. Er wäscht Sünden von Sünden rein. Das ist das Wort Gottes. Denn das hat es zugesagt. Und deswegen kann Jesus auch hingehen und das sagen. Und das trifft auch ein. Wenn wir das sagen, naja. Ja, sicherlich, das Wort Gottes gibt uns auch Kraft, Sünden zu vergeben. Und das sollten wir auch häufiger tun. Vor allen Dingen dann, wenn uns einer irgendwas angetan hat, wenn es um unsere Person geht. Wir können echt Leute freisetzen dadurch, dass wir denen die Sünden vergeben. Es ist zwar in der katholischen Kirche ein bisschen anders gehandhabt worden, weiß ich auch nicht, wie ich das sehen soll, aber ich denke, das Zweite da, wo steht, wem ihr die behaltet, dem sind sie behalten, das sagt doch viel aus. Das heißt, wenn du das nicht tust, dann bleibt er in seiner Sünde stecken. Und was dem, der nicht vergeben kann, passiert, wisst ihr ja, wenn er nicht vergibt. Dann wird er seine Sünde auch behalten. Und nur das Wort Gottes sagt, geschieht. Ja, das Wort Gottes kann in diese Welt und Jesus tat das, was er lange vorhergesagt hatte. In Jesaja 53, 5 bis 6, aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf all unsere Sünden auf ihn. Was denkt ihr? Und nur so findet das Heil auch Zugang zum Zöllner, durch das Wort Gottes, durch Jesus. Und da findet, er geht gerechtfertigt aus dem Tempel. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gerechtfertigt durch sein Handeln, sein Glauben an das Wort Gottes. Er hat richtig im Glauben gehandelt, weil er dieses Wort angewendet hat. Dieses Wort, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, willst du Gott nicht verschmähen. Das hat er angenommen für sich und das hat er gut geheißen. Und darauf hat er sich verlassen. Und so ist der Glaube, der hier wirksam wird, bei dem, er hat aber vielleicht gedacht, man kann es ja wenigstens versuchen, vielleicht habe ich noch eine Chance, ne? Aber er wusste, er hatte Sündenerkenntnis und wusste, was er tat und getan hat. Und deshalb wurde ihm vergeben, weil er sich auf Jesus verlässt, auf das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Wie nah uns doch Jesus ist, zeigt noch einmal deutlich in Lukas 23, Vers 39. Bis 43. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, du bist nicht der Christus, hilf dir selbst. Nee, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat kein Unrecht getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist die gleiche Situation, wenn wir das so mal sehen. Der Pharisäer und der Zöllner, keiner von denen, die waren gleich weit weg. Der eine hat sich ins Unrecht gesetzt, dadurch, dass er den anderen verurteilt hat. Der andere als Sünder dahingegangen. Der eine war sich dessen nur nicht bewusst. Und auch diese beiden. Ne? Der eine hat sich Jesus zugewandt, wird gerettet, dem Wort Gottes, und der andere wendet sich ab und spottet mit den anderen und macht sich darüber lustig. Der hat wohl nicht in den Spiegel geschaut, ganz bestimmt nicht. Sonst hätte er das nicht gemacht. Und wäre nicht so einfach. Wie nahe uns Jesus ist, das wird uns hier besonders deutlich. Auf Rufweite, die haben sich miteinander unterhalten können. Eine kleine Wende für den anderen, der sich abgewandt hat, hätte ausgereicht, dass er gerettet würde und einfach in den Himmel kommt, einfach zu Gott gehen kann. Eine kleine Wende und schon ist das Heil da. Wäre es da gewesen. Wie einfach ist es doch, zum Heil zu gelangen. Die Nähe bezeugt noch einmal das Wort. In Jesaja 49, 13 bis 17, jauchzet ihr Himmel, freut dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Wie schön finde ich den Gedanken dabei, wie Jesus vom Vater steht und sagt, da ist er gezeichnet, du bist da gezeichnet in seinen Händen. Und so zeigt uns dieses Wort, wie gut Jesus das getan hat. Denn nichts kann uns aus seiner Hand rauben, das hat er auch gesagt, steht auch im Wort. Dass die Zusicherung ist sicher, hundertprozentig sicher. Wir können nur rausgehen. Aber die Zusicherung von Jesus haben wir. Und darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Heute, wenn du meine Stimme hörst, ja, welche Gnade ist uns doch zuteil geworden durch Christus, unserem Herrn. Die Ehre gebührt ihm allein. Und wenn du auch so in Freundschaft mit Gott verbunden sein möchtest, dann gehe heute zu ihm, bete zu ihm. Du kannst dich zu jeder Zeit hinwenden. Und wenn du in Sünde gefallen bist, und wenn du dich etwas berührt im Negativen, dann kannst du dich sofort zu Jesus hinwenden. Er ist gleich neben dir. Oder wenn du dich abgewandt hast, hinter dir. Aber er ist da. Ich finde immer das Wort so gut, wo steht, hör die leise Stimme, die hinter dir spricht, den Weg, den geht. Steht irgendwo im Jesaja, ich weiß jetzt nicht genau wo. Das fiel mir gerade so ein. Ja, dann ist heute, wo du seine Stimme hörst, der Tag deines Heils. Du kannst Heil finden, wenn du es willst. Aber das steht in Jesaja 58, das Finger ausstrecken, das mit den Fingerzeichen, der da, das solltest du sein lassen. Das steht da. Kannst es nachlesen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann kannst du einfach zu Jesus beten, komm in mein Leben oder sei mir Sünder gnädig und er wird dir gnädig sein. Und dann wirst auch du erkennen, dass es Jesus ist, Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.